Rose Luder bei Invitation Only. Der Podcast von und mit Desi Renick, produziert von Fandreams.
Den losen Ludern muss endlich eine Kapazität des guten Geschmacks gegenübergestellt werden. Ein Korrektiv, welches Trash und Eleganz zu jonglieren weiß wie kein anderer. Couture und Bad Taste behandelt wie Tag und Nacht. Die Antipoden, aus denen etwas Neues entsteht. Mädels, lasst uns drüber sprechen. Wie bloß sagt man einen Weltstar an? Ein Wunderkind der Modebranche? Ein Mann, der zu den letzten deutschen Star-Designern gehört, die wir je hatten? Das würde ihm nicht gerecht werden. Und er hätte sich auf dieser Ebene neben einem Karl Lagerfeld, einer Gilles Sander, nicht etablieren können, wäre er nicht auch ein Enfant terrible. Stellt man ihn als Designer vor, wäre das zu wenig. Beschreibt man ihn als Künstler, kommt man ihm schon näher. Er ist nicht nur Maler, nein, er ist Bildhauer, er ist Journalist und er hat ein Vermögen mit einem Ausrufezeichen gemacht. Mesdames et Messieurs, je vous présente Wolfgang Joppe.
Hallo, hallo, mes amis. Bonsoir.
Also, wir kennen uns so lange und ich bin so stolz, dass ich dich in der Riege der losen Luder als einzigen Mann dabei habe, als denjenigen, der das endlich mal in Proportion bringt. Jetzt möchte ich dich zuerst mal fragen, diese Vielschichtigkeit, die ich eben erwähnt habe,
die
woher rührt die? Ist das nicht für einen Deutschen oder für die Deutschen zu verwirren?
Ja, das mögen
wo
sie gar
doch
nicht.
Alle an Schubladen.
Ja, das mögen sie gar nicht. Also sie labeln, sagt man auf Englisch, wie mit so einem Klebestreifen. Die kleben dir so ein Etikett drauf und dann musst du das auch bitte sein. Und nicht noch andere Späße. Also einmal, wie du es ja auch geschafft hast, einmal eine Rolle einzunehmen, möchte man bitte auch, dass du einfach dabei bleibst. Wir warten auf deine Gemeinheiten wie andere Leute auf Schokolade.
Das ist ja bereits unsere erste Schnittstelle. Denn da, wo man mich als Trash-Tante beschreibt, da bin ich im nächsten Moment aber Staatsschauspielerin, singe Operette. Da, wo man sagt, ja, sie ist ja Reality-Star, da schreibe ich einen Bestseller. Wo man sagt, sie ist Autorin, da komme ich zurück mit einem Podcast. Also es gibt immer diese Schnittstellen, diesen Facettenreichtum, der es mir persönlich, aber auch schwierig macht, mich zur Marke zu machen. Weil in dem Moment, wo man mich festnageln will, komme ich mit einem völlig anderen Projekt
ja,
durch die Hintertür
genau
rein.
Das ist genau der Punkt, auf den wir später vielleicht ausführlich zu sprechen kommen. Das, was du gerade beschreibst, bedeutet, dass dein Gehirn einfach verlangt, tätig zu sein. In dem Moment, wo der eine Job beendet ist, holst du dir die Nächsten sofort, damit dein Gehirn etwas zu tun hat. Das hat wirklich etwas zu tun mit unserer Auffassungsgabe, unserem Wunsch wiederzugeben, was wir aufnehmen. Und das ist eigentlich auch bei mir nur eine Reflexion auf das, was ich sehe, erlebe, wie ich meine Welt erlebe, diese Welt erlebe. Ich will ihr das zurückgeben.
Könnte man es nicht auch Kreativität nennen? Denn ich glaube, wenn man wirklich kreativ ist, was ja viele sein wollen, die Kreativen, dann ist man das immer. Ich bin nicht
natürlich
kreativ von 8 bis 5 oder weil ich hier gebeten wurde zu einem Job. Wenn du kreativ bist, kannst du das doch überhaupt nie abstellen.
Ja, Karl Lagerfeld hat mal gesagt, Kreativität ist keine Krankheit. Und er meint damit, dass sehr viele Leute sich über dieses leichte Chaos, das im Kopf entstehen kann, wenn man sehr sensibel ist, empfängt man auch sehr viele Informationen und die verwirren dich. Das ist dann genau der Punkt, wo viele dann auf einmal so melancholisch werden oder denken, ach, ich bin heute wieder so kreativ, und dann kriegen sie sowas wie, als ob sie den Lorelei-Felsen anschauen, was Wehmütiges. Das verstehe ich schon, denn man muss dann auch wieder Ruhe und Ordnung schaffen im Kopf. Und viele Menschen sind kreativ und benutzen natürlich diese Kreativität nicht, denn sie hat ihren Preis. Das bedeutet, You have to get the drive, heißt das. Arnold Schwarzenegger hat es am allerbesten beschrieben. Man hat ihn gefragt, wie er denn dieser Typ wurde. Er sei ja nicht ein österreichischer Bodybuilder, davon gäbe es ja viele, die nach Amerika gekommen sind, um Amerika zu erobern. Nein, er ist Amerika. Wie haben Sie das gemacht? Und hat er gesagt, it's a drive. Es ist dieser Antrieb, es ist dieser Wunsch, nicht ein Amateur zu bleiben, sondern all dem, was du bist, Profi. Und das bedeutet natürlich viel, viel Arbeit und Training. Du weißt das als Balletttänzerin, was das bedeutete, das Leben an der Stange zu verbringen, zu lächeln, wenn du in den Spagat geworfen wurdest. Und so ging es mir auch. Ich bin, glaube ich, sehr früh aus einer gewissen kindlichen Melancholie, weil ich meine Heimat verloren hatte mit einem Vater, den ich nicht mochte, aufwuchs. Und schon da kommen wir meistens auf ähnliche Charakterstories oder Beschreibungen der Vergangenheit von Kreativen. Es fing eigentlich an mit einer Ausgrenzung. Es fing an mit einer Ablehnung. Da konntest du dich natürlich hineinwerfen und bleibst für immer unverstanden. Nein, du erwachst und gibst die Antwort. Und dann fängt der Prozess an.
Es ist immer auch eine Suche. Eine Suche
und auch
nach
eine
was,
Schmerzüberwindung.
Ja, eine Suche nach was Neuem, nach was Erhabenem. Aber diese Talente alle so zu jonglieren. Du hast Bücher geschrieben, mehrere. Du malst diese wunderbaren Ölgemälde. Deine Modeskizzen haben in vielen Kunsthallen ihre eigene Ausstellung erfahren. Das ist ja in der ganz breiten Öffentlichkeit, also dass du ein ernstzunehmender Maler und Künstler bist, gar nicht so bewusst. Also das
nee,
ist
dazu war ich auch zu hübsch früher. Kommt auch dazu.
Kommt auch noch erschwerend hinzu.
Kommt erschwerend dazu, dass wirklich, als ich anfing, populär zu werden, Interviews zu geben, kam dann Journalistin, und auf das Thema kommen wir ja später noch, auf die mit der großen Klappe und den schweren Brüsten oder flachen Brüsten und schweren Gedanken, sagten dann zu mir, Sie sind ja ganz intelligent. So, als ich wusste gar nicht, dass Sie dieses Leiden auch noch haben.
Hm? Ja, genau. Also es ist fast schon das vorgesehene Spektrum wird durch die Vielschichtigkeit gesprengt. Heute allerdings hier, was wir beleuchten in meinem Podcast bei den losen Ludern, da ist es ja nun umgekehrt. Da ist die Schablone so anspruchslos und so flach gebügelt, wie sie überhaupt nur sein kann. Was wir ja auch in unseren Schönheitsidealen, in der Mode und so weiter dann auch betrachten oder angeboten bekommen. Darüber möchte ich ja mit dir sprechen, weil letztendlich dein Weg in die Mode, in den Lifestyle, der hat ja immer auch betrachtet, die Frau als solche im Wandel der Zeit.
Ja, sehr interessant. Sehr, sehr interessant, weil gerade jetzt ändert sich unsere Gesellschaft durch Corona, also durch eine Pandemie, die mich sehr wohl auch erinnert an die Zeit, als AIDS ausbrach oder diskutiert wurde. Denn es ist sicherlich viele Katastrophen melden sich im Geheimen an, bis sie endlich da sind oder ausbrechen. Viele Informationen brauchen ihre Zeit, damit sie endlich empfangen werden. Also mich erinnert diese Infektion an die Infektion HIV damals, denn sie griff uns in unserem Lifestyle an. Mitten in den Lifestyle ins Intimste gegriffen. Wir dürfen uns jetzt plötzlich nicht mehr umarmen, keine Bussis verteilen. Und das war wirklich die Bussi-Gesellschaft, die ich auch bediente. Wo ist sie denn wohl? Ich kann sie nicht erkennen, sie ist halb bedeckt. Und permanent hast du den Verdacht, den Suspekt, dass dein Gegenüber dich vielleicht anhusten könnte, anatmen und dann hast du es.
Alle sind verdächtig
so
auf
wie
einmal.
So wie ich vor ein paar Wochen Halsschmerzen morgens hatte und ich dachte, oh Gott, erzähle ich das jetzt oder erzähle ich es lieber nicht? Werde ich ausgegrenzt von meinen eigenen Enkelkindern oder darf ich sie noch in den Arm nehmen? Gott sei Dank war ich dann negativ getestet, aber dieses negativ getestet kann schon morgen wieder vorbei sein. Ja. Aber ich wollte ja was anderes sagen. Ich wollte sagen, Es erinnert mich eben an das Frauen- und Schönheitsideal der Zeit damals. Und nur wenige haben darüber gesprochen, dass die Supermodels eine Antwort auf AIDS waren.
Ganz toll. Kannst du es mal erläutern, ja, wie du zu diesem Ergebnis kommst?
Ich erinnere natürlich, kann sie schnell abrufen, die Modenschauen, die zu der Zeit gingen, liefen Gianni Versace, der krank war zu der Zeit, den ich oft getroffen habe, einen der nettesten Kollegen überhaupt. Wir trafen uns, wann war das, Anfang der 80er, nee, Ende der 70er im Café Flore. Er hatte die gleiche Jacke an wie ich, und zwar von Yves Saint Laurent, eine Safari-Jacke. Und er versuchte Skizzen zu machen für die drei Firmen, für die er arbeitete. Komplice, Callaghan, für Mrs. Girombelli hieß die Frau. Und dann sehr schnell wurde es Maison Versace Big, und ich lud mich ein nach Milano, und ich sagte, das kann nicht, meine Hündin macht die Tür auf. Das kann sie.
Macht die Hündin die Tür auch wieder, ja, zu, von außen? Ja. Eine wohlerzogene Hündin.
Aber Gianni Versace, wollte ich nur sagen, hatte auf einmal unglaubliches Kapital, egal wo das jetzt herkam, denn in seinem Studio in Milano waren echte, und zwar wirklich echte, griechische Statuen. Dazu war eine Wand mit dem schönsten Mädchen zu der Zeit, Brooke Shields, fotografiert von Avedon, und er sagte, Wolfgang is simply, very simple. I usually take the best. I took the best model and I took the best photographer, you know?
There is a
you have
indeed.
Just to take the best.
Yeah.
Und er war derjenige, der die Covergirls, die man wirklich von den Covers von Vogue und so weiter kannte, auf den Laufsteg schickte. Zu der Zeit gab es noch Runway-Models, die durften noch etwas älter sein, sie brauchten auch gar nicht so wahnsinnig schön sein, Hauptsache sie konnten die Klamotten präsentieren. Den richtigen Schwung wurden die Mäntel geworfen und der Arrogante, das gehörte dazu, dieses Arrogante, weil ich bin schon avant, weil ich habe das Kleid von übermorgen schon an, das gehörte auch dazu, aber auf einmal kam diese überirdischen Schönheiten. Und zwar alle auf einmal.
Ja.
Naomi, Linda, Claudia, Carla Bruni. Und es war nicht zu glauben einfach. Und das war bereits die Zeit, wo das Elend ausbrach, wo gerade diese Welt, die der Schönheit und der Jugend verpflichtet war, genau dort angegriffen. Und diese Krankheit machte hässlich. Diese Krankheit machte vorzeitig alt. Sie traf uns in unserer Freiheit, Sexualität zu leben. Denn auch das war gerade neu. Wir hatten gerade Woman's Lib, Gay Liberation, Woman's Liberation, Black Liberation, all diese Liberation Revolutionen waren gerade im Gang, und gerade hat man gesiegt in dem Wunsch nach Freiheit und Schönheit.
Aber warum haben wir solche Ideale als Models heute nicht mehr?
Weil diese AIDS ist vorbei und diese Mädchen hatten ihre Zeit. Danach kam der Heroin-Schick. Das bedeutete
Kate Moss,
Crystal McNamee. Lieschen, entscheide dich doch mal.
Der Hund ist jetzt zurückgekommen.
und Schönheit ist eine Antwort auf unsere Gesellschaft, das wollte ich damit sagen. Mhm. Man hatte auf einmal, Gianni war tot, ja, und mit ihm war vieles gegangen, so wie jetzt, Karl ist gestorben, und ich habe, als ich davon in London erfuhr, habe ich am Telefon angefangen zu heulen. Nicht, weil ich so verliebt in Karl Lagerfeld war, sondern weil er diese Welt mitgerissen hat. Ich wusste, wenn er die Hufe hochklappt, dann klappt der Laufsteg auch hoch.
Weil eine Epoche mit, ja, ihm untergegangen, ja, ist.
Und so etwas
dieses
gibt
Niveau,
es.
Dieses Niveau, dieser Anspruch, diese Ideale, diese Visionen, die er behauptet hat. Also er hat ja auch mit Illusionen angefangen, aber er hat das alles real werden lassen. Und da gibt es niemanden, der in seine Fußstapfen tritt.
Nein.
Und ich kann
wir
ja
wollen aber auch wahrscheinlich den Star-Designer nicht mehr haben, weil wir sind jetzt sehr bewusst, dass diese großen Modeunternehmen eben auch Handelsorganisationen sind. Fashion ist Trade, Fashion ist eben auch Business und der Fashionindustrie geht es schlecht. Die große Überraschung von allen ist, selbst wenn das Shutdown vorbei ist, auch das Bedürfnis, sich schön zu machen und kleiden, gar nicht da. Man shoppt gar nicht, wie komisch.
Das
man ist verängstigt.
Ich wollte gerade sagen, diese Zäsur nach HIV, meinst du, dass jetzt nach Corona es auch ein Reset-Neustart
geben
wird?
Ja, weil unser Gefühl von Ästhetik ist eine Verabredung mit der Gesellschaft und mit der Zeit. Du gibst praktisch dem Zeitgeist die Hand und du weißt Bescheid. Viele hinken natürlich hinterher, treffen den Zeitgeist gar nicht, weil sie gar nicht das Bedürfnis haben, weil sie auch alten Vorstellungen und provinziellen Ideen hinterherhängen, was ja manchmal ganz gemütlich ist, nicht? Sich nicht dem Lauf der Zeit zu widmen, dieser Schnelligkeit, dieser Atemlosigkeit, denn auch das, was jetzt geschehen ist, ist in wahnsinnig kurzer Zeit geschehen. Aber ich will nochmal zurückkommen auf das Ende der Supermodels, auf das Ende von Thierry Mugler, auf das Ende dieser ganzen Montana, Versages.
Auch Yves Saint Laurent.
Ja, Yves Saint Laurent ist noch eine andere Story, weil Yves hat sich früh zurückgezogen. Er hat im Grunde ein paar Grundsätzlichkeiten entworfen, die nämlich die Alltagsmode verändert haben. Es gab damals dieses etwas madammige in Paris. Er selber hatte auch die ersten Kollektionen sehr konventionell madammig entworfen. Und dann kam eben, und das ist immer interessant, wo kommt der Impuls her? Er kriegte eine Bluttransfusion aus London von Ossie Clark. Das war ein junger Designer, dessen Kleider heute noch Kult sind. Das waren, glaube ich, 8 Stück, die er entworfen hatte. Und dann ist er ermordet worden. Aber in den 60er Jahren kam eine Lulu de la Falaise, das sogenannte It Girl, aus bester Familie aus London und brachte die Kleider mit. Sie wurde seine Muse für immer. Sie war seine Inspiration. Und er hatte eine feste Clique, Yves Saint Laurent, die einfach cool waren. Karl Lagerfeld war nie cool. Karl Lagerfeld war begabt, er war ein super Geschäftsmann, er war eine Diva, aber seine Gang war nicht cool. Seine Gang war gemietet und war nicht treu, so wie er nicht treu war.
Aber Yves Saint Laurent hatte ja wie auch Mugler die scharfe Silhouette. Also diese angezirkelte Ästhetik in der Optik, diesen Anspruch. Und wenn man betrachtet, wie sich das alles verloren hat, ich meine, es gilt ja heute fast schon ugly als in. Also Karl Lagerfeld hat noch gesagt, die Kontrolle über sein Leben hat derjenige verloren, der in der Jogginghose lebt, was ja auch längst widerrufen ist.
Ja, er hat die Kontrolle mit dem hinten zugeknöpften Hemd behalten, nicht wahr? Also ich fand diese Art von Kontrolle, die er über sich selber und auch über Menschen, die für ihn gearbeitet haben, ausgeübt hat. Claudia Schiffer hat es mir erzählt, wie es war, als er plötzlich von einem Tag zum anderen aus Eifersucht auf Yves Saint Laurent ihr den Krieg erklärt hat, weil sie hat einmal die Braut sein wollen bei Yves Saint Laurent. Und Yves Saint Laurent, glaube ich, hat sich um das alles kaum noch gekehrt. Er hat sich sehr, sehr früh zurückgezogen. Er war derjenige, den Karl Lagerfeld meinte, als er sagte, Kreativität ist doch keine Krankheit. Yves war depressiv und hat sich sehr, sehr früh eben eigentlich abgewandt. Aber er hat etwas hinterlassen, was du aufkochen kannst wie den Teebeutel. Diese Männerhose, das Sakko, was die Schultern hatte, das Hemdlosenkleid, die Jeans, den Trenchcoat. Es waren diese Dinge, die man schon kannte aus den 40er Jahren. Denn er, naiv wie er war, kam aus Algerien nach Paris und hatte eine Kollektion gemacht, ich war zufällig in der Show, die ihn an seine Mutter erinnerte. Schwule Jungs haben das ja immer mit der Mutter irgendwie. Und Paris wollte in Ohnmacht fallen, weil er hat die Mode wieder auf den Aufstieg gebracht, die skandalös war. Das war Boeuf, Boeuf et Fromage. Das war der Schwarzmarkt. Also die, aber er war davon gar nicht inspiriert. Er war ja aloof, er war ja nicht so ganz meistens dabei. Nein, er war in New York und hat Andy Warhol kennengelernt und sah dort die Superstars, die alle Drag waren. Und die Drags, aussehen wie Joan Crawford, waren eben Schulterpolster, Turban, Plateauschuh und so weiter. Und dieses für die Franzosen Frivole hat ihn berühmt gemacht.
Ja.
Also es war nicht nur, wie ich dann sage, Trenchcoat und so, es war eben auch eine Frivolität im Altersbild, es wieder zurückzurufen. Dann viel, viel später gab es einen Hedi Slimane, der diesen Look insofern wiederholte, indem eins machte. Er verjüngte die Marke, indem es so üblich war, was sie anhatten. Und wenn man den Film Yves Saint Laurent sieht, da werden Couture-Sachen gezeigt, aber die haben ihn nicht berühmt gemacht. Mhm. Es war die Jeans auf dem Laufsteg, Die Zigarette in der Hand. Das waren diese Dirty Girls.
Ein super Stichwort. Eleganz und Noblesse war eine Inspiration für alle. Man hat versucht, dem nachzueifern. Ganz früher einer Audrey Hepburn, dann einer Grace Kelly, dann einer Jackie O, einer Prinzessin Diana. Ich weiß heute nicht, wem ich nacheifere. Wer meine Ikone ist, die mir eine Vision gibt, wer ich sein könnte, wer ich gerne sein möchte. Denn das, was heute den Markt bestimmt, stimmt, ist der Trash. Und da frage ich dich jetzt, der Wandel dieses Frauenbildes von dieser zirkulierten, abgezirkelten Eleganz, von dem Drama, von den Vorschriften, Schößchen, 60er Jahre, Pfennigabsätze, Schlitz im Rock, eng, also dieses ganze Buck, nachdem man sich richten musste, der richtige BH unter dem richtigen
Kaschmir. Aber Schatz, was erzählst du da?
Und heute verstecken sie ihre Körper, rennen zum Schönheitschirurgen oder wollen Pornostars sein.
Aber du könntest das auch das alles sagen. Also von dir hätte ich aber mehr Verständnis dafür verlangt, ehrlich gesagt. Wer soll denn diesen Trend besser verstehen als du? Also ich meine, du hast ja genau beides auch erreicht, wie wir beide uns ja über unsere Panik Nasch unterhalten, unser großes Angebot von Widersprüchlichkeiten.
Genau.
Ne? Da bist du ja auch die Lady, die High Society.
Und Trash die
und
Frau.
Machst mit Trash dein Geld.
Genau.
Und, aber ich muss dir ehrlich sagen, diese Gesellschaft, von der du sprichst, das war erzogen. Das war, und Erziehung tut weh. Das ist so wie die Meerjungfrau, die von der Großmutter aus in den Fischschwanz gekniffen bekam und jaulte und die Großmutter sagte, wer schön sei, wer muss leiden, kam aus der Märchen die kleine Seejungfrau.
Ja.
Also diese ganzen Vorbilder, die du eben gerade erwähnt hast, sind highly erzogen und dabei nicht immer glücklich gewesen.
So.
Eine Jackie Kennedy hat mit der Fassade gekämpft, sie aufrechtzuerhalten. Sie war eine Frau, die nonstop betrogen wurde, die Syphilis an den Hals bekam von ihrem eigenen Gatten. Und Prinzessin Diana war auch die Frau, die litt wie kaum eine andere, jedenfalls ihr Leiden wurde so sehr bekannt. Also auf einmal geht auf einmal auch Schönheit, Erziehung, Etikette, High Society aneinander. Und das will heute gar keiner. Wir verlieren aber jetzt auch gerade wieder eine Gesellschaft. Wir verlieren das, was wirklich zählt, die Mittelklasse. Wenn die Mittelklasse etwas erreicht, ein Trend oder ein Wissen oder eine Veränderung, dann ist es soweit, dass die Veränderung notwendig war. Aber jetzt verlieren wir eine Gesellschaft. Wir wissen nicht, wo sie bleibt. Denn die Mittelklasse bezahlt wie immer die Rechnung. Auch jetzt. Und wir wissen nicht, wo sie bleiben wird. Und diese Designer, die wir eben gerade beschrieben und erwähnten, hatten auch eine sichere Gesellschaft. Eine Klientel, von der sie ungefähr wussten, wie sie leben. Karl wusste, glaube ich, über jede Scheidung Bescheid. Und auch über alle Hochzeiten, manchmal inszenierte er das sogar, oder ließ es von seinen Bekannten inszenieren. Er weidete sich an diesen Trash-Geschichten. Das macht ja auch besonders viel Spaß, wenn man sich mit viel Kultur beschäftigt.
Na,
dann ist der Trash wie Urlaub.
Das ist ja eher spannend. Die Maxime heute ist ja die Bequemlichkeit. Ja?
Ja.
Also auch in der Mode. Es heißt, wenn mit dem Wort bequem, es ist bequem, da kannst du ja alles verkaufen. Das ist ja auch beim Home-Shopping das Schlagwort schlechthin. Es, weißt du, früher musste es elegant sein, es musste nobel sein, es musste dressy aussehen.
Heute brauchst du eine Bluse.
Und bequem.
Heute eine Bluse und unten eine Always.
Ja, zieh den BH aus. Warum tragt ihr noch BH? Let it swing, Baby. Ja? Und dann die Schlappen an, Bauch raus und schlurfen.
Nein, es ist nicht ganz so, wie du das gerade sagst. Denn es hat zu dieser Bequemlichkeit, die jetzt natürlich durch Skyping möglich ist. Man malt sich das Gesicht bunt und zieht sich eine Bluse an und unten hat man, was ich weiß, die Slip-Einlage und eine Pusche. Ja. Man sieht es ja nicht. Aber was du unten verbirgst, siehst du auch im Gesicht. Ne? Also, das ist eben so.
Ich.
Das weißt doch gerade du, die mit den Füßen so viel gearbeitet hat. Ja? Und du bist keine Fußpflegerin.
Ja. Aber, ich weiß aber, wie man die Füße richtig streckt.
Genau, das wollte ich damit sagen. Aber es ist eine andere Sache, die natürlich irgendwann eingetreten ist. Und zwar früher, wer ließ sich da schon im Gesicht schnippeln oder operieren?
Die ganz gute Ausnahme.
Das war irgendwie, oh, das Tabu, das gab auch kein Schwein zu.
Ich erinnere mich noch
die Knef an die Nase. Genau.
Das ging ja auf 8 Seiten durch die Presse.
Die Nase, immer
schaut,
wieder die Nase.
Diese war, also als hätte die sich ein Einhorn auf die
absolut.
Stirn montieren lassen. So wurde das debattiert.
Aber wir haben eine Angst. Wir haben heute eine Angst, die heißt, es ist die Angst vor der Dysmorphologie. Schwieriges Wort, lässig ausgesprochen. Die Angst vor der Dysmorphologie.
Dysmorphologie, ich spreche es ohne S-Fehler. Dysmorphologie.
Ja, manchmal rollt sich das.
Erläutern
wirklich.
Sie das bitte, Herr
also,
Jo.
Ich wollte nur sagen, Bildung schmeckt ganz gut manchmal.
Ja, mhm. Ich liebe deinen Namen so, weil da kein S drin ist.
Genau.
Wolfgang Jo.
aber du brauchst, musst etwas Zeit für die beiden O's nehmen, ne? Denn die beiden O's sind auch wie die liegende 8 und es ist der Zeichen der Unendlichkeit.
Und die beiden O's sind auch wie das Wort Look.
Genau, absolut. Vielen Dank für den Hinweis auf die neue Linie Looks bei Wolfgang Grupp. Aber nochmal jetzt zurück, die Angst vor der Dysmorphologie heißt, wir haben Angst, aus dem Schema herauszufallen. Es gibt ein Schema, was bestimmte Trash-Stars vorgegeben haben. Man hat zuerst gesagt, die Katzenberger soll doch bitte sofort wieder nach Hause gehen. Ins Café geht auch keiner und das Brötchen von ihr will auch keiner. Aber die hat sich doch seltsamerweise gehalten mit diesem unfassbaren Ehemann an ihrer Seite. Und ihre Nachrichten werden gehört, komischerweise. Mhm. Aber sie ist ja nun wirklich, und dann gibt es eine Michaela Schäfer, die jetzt gerade bei dem letzten Heidi Klum-Finale auch auftreten durfte mit all ihren anderen Kolleginnen. Und die spricht offen von ihrer Operationssucht. Denn warum wird das zu einer Sucht? Ich sag dir warum. Ja. Weil du hast auf einmal die Kontrolle über dich. Über den Körper, über dein Aussehen hast du die Kontrolle und du siehst, ich kann es verändern. Ich kann mich mit Hilfe des Chirurgen oder der Botox-Spritze oder dem Filler oder dem, weiß ich, wie die alle heißen, dem
Hyaluronsäure.
Noch so ein Wort. Hyaluron.
Und mit viel Silikon
ja,
vor
genau.
allem.
Jedenfalls mit all diesen Hilfen hat man gesehen, und, oh, ich habe es in der Hand, mich zu verändern. Ich muss mich nicht abfinden mit dem, wer ich bin.
Ich bin nicht ausgeliefert genau. meinem Profil, ja. so wie ich. Ich habe das ja nie getan.
Ja,
weil
Gott
ich muss
Dank.
Sagen, mit meiner Nase kann ich verdammt gut riechen. Und im Schatten meiner Nase ist schon so mancher verblasst.
Aber es gibt auch Schwestern, im Style, Frau Agnelli, gibt ein berühmtes Foto von Avedon.
Ja.
Sieht man sie im Profil. Von vorne wäre es gar nicht so spannend gewesen. Meine Freundin Bettina Horn, also eines der schönsten Frauen der Welt, die ist heute 80, glaube ich, ja. Die war ein Avedon und Irving Penn Model, eine Deutsche, ja. lebt in Berlin im Kreuzberg heute. Und hat auch
Anna
Magnani, nun war die ja nicht so schön.
Da waren die aristokratischen Nasen
genau,
noch
absolut.
In. Aber heute bin ich ja der Alien damit. Jedes Mädchen, was heute 18, 19 wäre, würde sich damit gar nicht mehr abfinden.
Aber was sagt deine Nase?
Die würden sagen...
Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein.
Eben. Und ja. dazu kommt es ja gar nicht, wenn sie alle mit 18 zum Abitur schon zum Schönheitschirurgen rennen, dann musst du dich ja mit dir gar nicht auseinandersetzen und nach anderen Werten suchen.
Man macht es
sich ja auch einfach, wenn man alles korrigieren lässt.
Ja, ich finde nicht, dass man es einfach macht. Denn ich habe es an Madonna gesehen, die nun wirklich sexy und schön war. Und jetzt, ja...
Hat sie es übertrieben?
Verzweifelt. Es sieht auch plötzlich verzweifelt
ja,
aus.
Ja, aber was ist mit Cher? Ist Cher,
na, Cher ist wunderbar. Die eben. Urmutter der, so. Der plastischen
was
Chirurgie.
Was ist da jetzt der Unterschied? Warum ist es bei Madonna nicht gut, aber bei Cher findest du es wunderbar?
Weil Cher hat es gleich gemacht. Gleich. Und zwar, wenn man das will, muss man wirklich früh beginnen. Das ist einfach so, wie wir vom Training redeten. Ja. Man weiß eigentlich gar nicht mehr, wie Cher mal aussah. Daran erinnert man sich nicht. Aber wir erinnern uns daran, wie Madonna aussah.
Und deshalb kann man vergleichen.
Ja, eben.
Da ist es
und,
ja
also, und ich habe auch ja. neulich Christie Brinkley, war auch das Vor-Über-Supermodel. Die Tochter fängt auf einmal an zu quaken. Sie hätte so gelitten unter der Schönheit der Mutter. Sie wäre mal verglichen worden. Und nun möchte sie einfach mal zunehmen und das alles vergessen. Wen interessierte die Story? Niemanden. Mhm. Manchmal muss man vor Informationen auch beschützt werden. Aber da, in dem Zuge hat mir die Mutter sich wieder vorgenommen, die ja wirklich blond, bildschön, langbeinig. Sie war die Frau von, wie hieß er dann? Upside Girl hat er komponiert. Und sie war das Uptown Girl. Mhm. Ich habe dieses Gesicht gesehen und dachte, sie sieht aus wie eine Wassermelone mit einem ganz winzig kleinen Stiel. Das war die Nase. Mhm. Die Nasen werden immer kleiner.
Die müssen heute ganz klein sein.
Werden immer kleiner und das Gesicht durch das Filling immer größer. Die Köpfe werden größer.
Aber auch natürlich durch Social Media und die Filter und die Face-Korrektur. Ich sage dir, ich kenne in der Schönheitschirurgie viele sehr gute Ärzte. Und die Mädels kommen heute, bevor sie 20 sind, mit einem Foto zum Schönheitschirurgen und sagen, ich möchte dieses Filtergesicht haben. Machen Sie mich so wie auf diesen Filter.
Es gibt
Filter,
ja auch Make-up.
Den ich sehe mit der kleinen Tinkerbell-Nase, diesen Stupsnäschen und den dicken Lippen, da finde ich mich viel schöner und wie auf meinem Instagram-Profilbild, so möchte ich immer aussehen. Ist das der Weg, um Personality zu entwickeln?
Natürlich, im Gegenteil, Verzweiflung erntest du. Ich meine, man staunt über Sünde Michaela Schäfer, wie wohl sie sich in dieser Rolle fühlt, aber sie ist von Anfang an irgendwie eine ganz andere Person. Sie, wie Heidi es sagte, es war so mühsam, sie anzuziehen. Sie zog sich immer gleich aus wieder. Also sie hat da wohl einen anderen exhibitionistischen Drang. Aber es macht vielleicht auch Spaß, sich selber immer wieder umzuformen, wenn man sonst nichts anderes vorhat.
Doch wo ist da die Grenze? Nehmen wir beispielsweise eine Gina-Lisa Lohfink. Die war mal ein sehr hübsches Mädchen und durch das Anschrauben und die ganzen Versatzteile ähnelt sie eigentlich einer Plastikpuppe. Und komischerweise, wenn wir eine Schaufensterpuppe betrachten, da denkt man, das sind Idealmaße, aber die steht still. Ein Mensch in der Dreidimensionalität bewegt sich ja, das ist ja das Schlimme. Dieses Foto, da magst du aus einem gewissen Winkel zwar schön aussehen, aber wehe, wenn sich das Ganze in Bewegung, Grazie, Anmut umsetzt. Und das ist das, was mir so Sorge macht, weil du bei dieser ganzen Kultur über Social Media und so weiter nie die Grazie, nie die Anmut, nie die Bewegung siehst. Es sind alles Stills und da magst du vielleicht gut aussehen, aber wenn du dann den Raum verlässt und wie, durchs Zimmer schlurfst und einen Schaukelentengang hast mit einem krummen Hals und einem krummen Rücken, da ist der Zauber doch flöten.
Ja, aber Desiree, fängst du an zu moralisieren?
Nein, ich fange an, dass...
Oder beweinst du den Verlust von einer... Ja,
Kultur. Verlust von einer gewissen Kultur. Von
aber
Eleganz.
Aber von dir ist der Satz, das Gegenteil von Natur ist Kultur. Der ist von dir, der Satz. Den habe ich mir sogar gemerkt.
Ja, das stimmt. Mhm.
Und vielleicht hat man jetzt gerade, oder nicht, meistens ahnt ja der Mensch schon Dinge voraus.
Ja.
Und ich, im Grunde ist es für mich eine Vorausahnung des Stillstands, denn auf einmal will jeder zu Hause bleiben, man will nicht mehr reisen, alles, was man unbedingt wollte, noch gerade eben, will man plötzlich nicht. Und auf einmal friert ja alles ein. Und im Grunde ist das Instagram-Bild, das Bild auf dem WhatsApp, das ist unsere Realität. Und wir ziehen uns immer weiter zurück. Mhm. Und
Schau mal, bei der Teufel trägt Prada, wenn ich das an dieser Stelle mit auch Homeoffice, Instagram und so weiter, ja. Du kannst ja in Schlappen und Unterhose eine tolle Konferenz machen über Zoom, ja. Und dieses Ganze, was auch in der Teufel trägt Prada, also dieser Anspruch, dass man immer zu funktionieren hat in einem Unternehmen wie ein Uhrwerk und zwar mit einer unglaublichen Noblesse und der ständigen Selbstkontrolle, das verliert sich ja dadurch auch. Wohin steuert das nun alles? Also sind denn dann die Vorlagen der losen Luder, die vielleicht jedem Mädchen mitteilen, du kannst was aus dir machen, wenn du nur mutig bist, dich zu verändern und dein Gesicht zu zeigen, wer du gerne sein möchtest, ein Star, ein Prominenter, wer auch immer. Und dann sitzt man zu Hause, ohne eine gewisse Form, einen gewissen Schliff zu wahren. Was ist die Zukunft für die kommenden Generationen? Woran orientiert man sich?
Ich glaube, dass diese ganzen Fragen wirklich nicht mehr so wichtig sind. Wir verlieren uns ja gerade selbst.
Danach muss aber was Neues kommen.
Ja, es kommt immer was Neues, logischerweise, aber es ist eine Form der Evolution, der wir uns jetzt gerade unterwerfen. Und all diese Diskussionen, ob das noch möglich ist oder nicht möglich ist oder erlaubt ist oder nicht erlaubt ist, das diktiert uns jetzt gerade jemand ganz anderes, nämlich ein Virus. Und ein Virus ist eben kein Lebewesen, es ist etwas Künstliches geradezu. Es ist eine Information, es ist keine Bakterie, die zum Beispiel noch einen Stoffwechsel hat. Ein Virus ist eine Information, die multipliziert wird wie eine Nachricht. Und dieses Virus wird uns verändern. Uns hat AIDS verändert, bis heute hat es kein Mittel dagegen gegeben. Und wenn ich mir vorstelle, dass dieses Virus, Corona, nicht besiegbar ist und wir damit leben werden, sehen wir ohnehin nur noch die Hälfte aller Gesichter. Und ich finde dieses Ganze, was da auf uns zukommt, viel schlimmer, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin ja wirklich für Freiheit. Meine Generation war vor allen Dingen für Freiheit, Selbstbestimmtheit und Antibürgerlichkeit.
Und dafür stehst du auch und das hat dich auch zu dem gemacht,
ja, was
du
da. Ja, aber stellst. Jetzt werden wir wieder kontrolliert. Dich darf jeder Blockwart zusammenscheißen, weil du die Maske nicht dabei hast. Und der Griff in die Hosentasche und dann kann ich wieder zurückgehen.
Alles ist mit Repressalien überlegt.
Und also man ich muss dir sagen, was daraus wird,
heftig kritisiert.
Ich finde es monströs. Sie,
ja, es was ist eigentlich wie eine Überwachung von einer höheren Macht.
Ja,
von höheren Macht. Also es kostet uns irgendwo auch die Freiheit.
Ja.
Wird es denn noch Mondschauen geben im alten
Momentan
Stil?
Gibt es keine, weil du auf einem goldenen Stühlchen neben der anderen zu sitzen, geht nicht mehr. Aber es gibt auch durch die Katastrophe auch neue Wahrheiten. Es fallen bestimmte Systeme auseinander, die du hast ja im Grunde alte Systeme beschrieben. Mit Teufel Wears Prada, das ist ja schon 20 Jahre wieder her. Und diese Anna Wintour, die hat auch eine seltsame Macht, die auch zum Grotesken, sie entschuldigt sich gerade über Instagram und all die Social Media, dass sie so hurtful war, die so verletzend war. Aber was tut sie gerade? Auf der deutschen Vogue, unser Land, hat auch eine Vogue. Hatte die Chefredakteurin Julia Stegner, eins der Supermodels, das ein bisschen in die Jahre gekommen ist, auf den Titel gebracht und ein Editorial zu dieser Frau geschrieben. Aber das Editorial passt gar nicht zum Titel. Julia Stegner gibt es ja gar nicht. Da ist eine Handtasche drauf. Das hat Frau Wintour entschieden. Mhm. Über den Kopf aller weg. Mhm. Auch wusste Condé Nast, der Verlag von Vogue, dass es mit den Printmedien zu Ende geht. Also haben sie ein E-Channel Entertainment, Vogue Entertainment, und haben sofort ein Filmchen drehen lassen. Eine Producerin hat sich ausgedacht, 7 Slices of Separation, also 7 Scheibchen sich zu verpissen, wurde sofort gelobt und bekam einen Preis, aber der Preisverlang war die Dame nicht dabei. Man hatte ihr gekündigt und vergessen, dass sie vielleicht bei dem Preis dabei sein sollte. Bei der Gelegenheit kam raus, dass sie den Verlag verklagt hatte, auf $2,000 Wiedererstattung der Auslagen, die sie bei der Produktion gehabt hat. So setzt sich ein Verlag wie Vogue, der früher stilbildend, der von einer Upper Class berichtete, so etwas passiert, der Vogue.
Das ist ja ziemliche Kleinkrämerei.
Nein, ich finde es eine Katastrophe.
Ja.
Eine Katastrophe, dass ein Blatt wie Vogue, die vorher hier, also Devil Wears Prada, diese Welt der Arroganz, des Schicksals, dass die Kreditkarte ohne Ende, so etwas war doch vorher die Society, die Vogue las.
Ja, aber das Label billig.
Und dann hat man Redakteurinnen gekündigt, die nicht so gut aussahen. Auch. Nach dem Standard, den Vogue entschied. Weil die Leserin müsste eigentlich, die Vogue liest, gut aussehen sein. Also müsste die Redakteurin auch gut aussehen sein. Mhm. Und was tut das mit uns? Heute könnte ich jetzt mal moralisch werden, weil ich gehörte ja auch in diese Welt. Es ist schon auch faschistoid. Deswegen nimmt man auch so ungern Abschied von den Positionen. Und man kann so verletzt werden, wenn man sich so eitel gibt. Und das ist jetzt keine moralische Sache, sondern Mode und diese ganzen Ideen sortieren aus. Du gehörst dazu und du nicht. Und das Schönheitsideal ist, ob es uns gefällt oder nicht, eine Verabredung mit der Zeit und mit der Nachbarschaft. Wenn die Nachbarin das scheiße findet, dann richten wir uns danach, nicht wahr?
Die anderen sollen die Kodierung lesen können.
Ja.
Aber genau. Die Kodierung Porn versteht man nun jeder.
Ja, und genau das
da finde ich... Da trifft sich ja alles.
Ja, das finde ich auch etwas ekelhaft, muss ich sagen. Denn die Leistungsfähigkeit der Pornstars und deren Ästhetik hat den Mittelstand und sogar die Jugend ergriffen und erschreckt. Und erschreckt. Weil über diese Social Media gibt es nicht mal das Verbotene, wie früher in der braunen Paperbag, wo man das nach Hause trug und dann hat man sich den heimlich angeguckt. Nein, heute treffen sich 12-Jährige und haben das auf dem Handy, natürlich in leise. Und das der größte Spaß ist unter Jugendlichen, eine VHS-Kassette zu finden. Vielleicht gibt es da sogar noch einen Videorekorder. Und dann hört man, oh, die Alten früher, die haben ja gestöhnt. Das wusste man gar nicht. Weil über diese ganzen medialen Möglichkeiten ist es tonlos und emotionslos. Mhm. Vor allen Dingen emotionslos.
Aber die Schlüsselreize bleiben ja immer dieselben. Und es tritt dann natürlich auch eine Desensibilisierung ein. Also diese Feinstofflichkeit, die Zwischentöne oder auch, sagen wir mal, diese erotischen. Weißt du, früher...
Erotik gibt es ja bei nicht.
Eben, deshalb will ich mit dir sprechen. Du weißt, früher war es so... als Künstler kann ich dir das sagen, im Rokoko, wenn man eine Pantolette trug und hinten die Ferse rauskam und die Pantolette schlappte so, das war ja schon sowas von ordinär und vulgär. Oder bei einem Herrn den obersten Hemdknopf zu öffnen, das war ja schon im Grunde genommen eine Einladung. Und diese Feinheiten, weißt du, diese kleinen Zeichen, diese Hinweise, die doch eigentlich auch zum erotischen Spiel gehören und es spannend machen, ein Strumpfband etwas fallen zu lassen, den Ansatz der Brust zu sehen, die Zehen zu zeigen in Sandalen, das ist doch inzwischen alles so eingedämmt. Also du kannst ja nackt durch Neukölln laufen.
Das ist schon 300 Jahre her, was du erzählst.
Bitte?
Was du erzählst, ist auch schon 300 Jahre her.
Ja, aber ich will damit doch sagen, dass es immer mehr eigentlich sich verloren
aber
hat,
mal,
mit Kleinigkeiten und Feinheiten
ja.
Eine sensible Sprache zu sprechen. Heute hast du eben selbst gesagt, gucken die 12-Jährigen ohne Ton den Porno. Ja, und wie stellt
aber
sich das?
Aber Desiree, du bist doch nicht dazu da, die Gesellschaft zu verändern.
Nein, aber ich stelle aber mir die Frage, wo wir hinsteuern und wie ich das alles in der Ästhetik, wie ich
einfach.
Das in meinem Empfinden von Schönheit, Eleganz einordnen kann. Wo steuere ich hin? Was sind meine Ideale, meine Vorbilder?
Erstmal bist du dein eigenes Vorbild gewesen, dein Leben lang, und das hat dich einzigartig gemacht. Und das war auch das, was mich schockverliebt machte, als ich dich das erste Mal im Fernsehen sah.
Darüber möchte ich mit dir auch sprechen. Erzähl doch mal, wie
ja,
wir uns
ich sah dich im Fernsehen
haben.
Vor 25 Jahren und dachte, dieser Transvestit ist ja fantastisch, sieht ja beinahe aus wie eine Frau. Und
weil
der Transvestit, heute haben wir einen großen Bock auf Drag, wunderbare Serien, The Pose gibt es gerade auf Netflix zu sehen, dann die Mühe und die Freude, die ein Transvestit damit hat, Frau zu sein, hat die echte Frau verloren.
Ja, das ist ja der Witz. Bild, ja, dass die ja noch so viel Opfer bringen, so viel, klar, Arbeit investieren, eben, um diese Frau zu suggerieren, wo doch jeder Typ zu Hause auf der Couch denken muss, sag mal, warum sieht meine Alte nicht so aus? Kannst, ja, du das nicht auch
vor machen? Vor allem, man denkt, die ist ja schlampig, die Alte. Die tut ja nichts für mich. Denn dass eine Frau, das ist auch 100.000 Jahre alt, dass eine Frau sich Mühe gibt, auch sich sogar Schmerzen zufügt, um einem Mann zu gefallen, das war auch Tradition für den Mann. Und ich habe, als ich unterrichtete an der UdK in Berlin, die Studenten auf die Straße geschickt. Sie sollten einfache Männer, welchen Alters auch immer, fragen, was ihnen an Frauenmode gefällt. Ergebnis bei allen war, was die Frau behindert. Hohe Hacken, enge Taille, enge Röcke, schwerer Schmuck, all das, was ihn, was sie schwer macht, was ihnen nicht die Möglichkeit gibt, sich frei zu bewegen oder zu gelaufen, wegzulaufen, das finden Männer nun mal gut. Das Torture, der Fetisch, all das, das gefällt Männern. Aber um zu wissen, wo es hingeht, brauchen wir nur die Evolution anzuschauen. Was man nicht mehr braucht, ist nicht mehr da. Und das ist das Problem. Wenn wir anscheinend unsere Intelligenz nicht mehr brauchen und unsere Emotionen auch nicht. Wir tun das alles, geben das alles der künstlichen, der virtuellen Intelligenz. Denn das hörst du überall. Wir brauchen mehr virtuelle Intelligenz. Wir brauchen mehr Digital. Wir brauchen, ach, diese ganzen Computer, die das für uns denken und die Fragen für uns stellen. Dann, du musst dir erstmal die Frage stellen können, bevor du auf eine Antwort wartest.
Ja, aber trotzdem ist es keine Emotion und nicht, dass die auf der Strecke bleibt. Das ist so die,
nein,
Sache, die,
nein, aber
mich
es wird
beschäftigt.
Uns Menschen in dieser Form, wie wir heute sind, irgendwann wird der Planet uns nicht mehr brauchen. Er braucht uns ja jetzt schon nicht. Denn eigentlich sind wir für diesen Planeten die größte Katastrophe, die man sich vorstellen kann. Ich bin 1944, als die Bomben auf Potsdam fielen, geboren. Und diese Generation, die Babyboomer, zu denen wir gehören, sind die ersten wieder, die ein Erbe vergeben können. Und deren Kinder, die sind jetzt vielleicht 20, die haben eine Zukunft vor sich, die ich mir nicht mehr ausmalen kann. Ehrlich gesagt. Und das schockiert mich. Früher konnte man, mein Großvater hat das auch getan, er hat nur vergessen, dass das in der DDR war, er hat meiner Mutter und ihren beiden Schwestern jeweils ein Haus vererbt. Leider war sie in der DDR, das hatte er nicht so richtig verstanden. Und auch jetzt, wenn ich denke, was kann ich denn meinen Kindern übergeben, dann denke ich, ist das alles wichtig, dieses Gemälde vielleicht? Oder ja, wahrscheinlich gibt es nicht mal mehr unsere Währung. Irgendwann.
Aber ich weiß etwas,
und jetzt
was
gibt's nur
wir gewonnen
Bitcoins
haben.
Und all das. Ich meine, da bin ich dann irgendwann nicht mehr dabei. Ja. Ich kann einfach meine Euros nicht in Bitcoin übersetzen.
Man wird nicht mehr so brutal altern müssen wie noch unsere Vorfahren. Ich sehe genau aus wie früher. Du hast eben davon gesprochen, nur dass ein bisschen tiefer alles hängt, aber dagegen kann man was tun. Also dieses Altern in dem Sinne, das gebeugte, greisenhafte Altern, die Alte, das ist ja auch etwas, was gar nicht mehr so stattfinden muss.
Du weißt
es
nicht, wenn du jetzt nur noch vom Laptop sitzt und sich überhaupt nicht mal mehr ins Büro gehen musst, ich weiß nicht, was für Krüppel das werden.
Ja, ja, aber entschuldige, ich
also
finde mich attraktiver als früher. Ich habe nie besser ausgesehen als heute.
Ja, aber du bist ein trainierter Mensch. Du bist trainiert, du bist diszipliniert und das ist vollkommen anders.
Ich kann dir was sagen, ich hatte früher nicht so, weil du gerade gesagt hast, ich sah ja ein bisschen aus wie eine Drag Queen oder Travestie-Star. Ich war eckiger, kantiger, ich war nicht so feminin und rund.
Ja, genau.
Ich bin weicher und runder geworden und weiblicher dadurch.
Ja, aber alle, die Androgyn beginnen, werden schöne Frauen.
Das stimmt.
Während die, die zu weiblich sind, die sind mit 25 schon matronisch.
Genau.
Nicht wahr?
Und deshalb hoffe ich, dass meine besten Jahre noch kommen werden.
Ja, also die, die wir super toll fanden in der Schule mit 15, die waren mit 25, na Gott sei Dank habe ich die nicht genommen. Mhm.
Aber was ist mit den großen Sexbomben zwischen 20 und 30? Diese, ich sage jetzt mal, Kategorie der losen Luder, wie werden die, wenn sie die Oberburner-Weiber sind mit den toll gemachten Körpern und so weiter und ihren Körper, ihre Haut zum Markte tragen, auch im Trash-TV. Wo werden die mit 50, 60 sein, wenn du schon mit, sagen wir mal, 30 austherapiert bist vom Schönheitsdoktor? Richtig. Also wohin geht die Reise dann? Was macht man, ich sage mal, bei einer Michaela Schäfer, wenn sie denn dann auch 40, 50, 60 wird? Ja, da hat die ja am Ende einen Kopf in
Kürbis. Aber du hast es doch schon beantwortet, vor Jahren hast du es über Anuschka Renzi gesagt, sie landet auf dem Sondermüll.
Ja.
Ja, also da du hast doch die Antworten alle schon gegeben. Ja, das haben wir Gott sei Dank einen eigenen Podcast, wo das gesammelten, die gesammelten Bonbons der Desiree Nick, die jetzt auf einmal...
Ja. Und der Sex ist auch eine Sache, der Sex ist auch eine Sache, die letztendlich eine neue Form finden muss, hat es auch schon getan, denn manche Leute gehen im Alter nur deshalb zur Darmvorsorge, weil sie sonst gar kein Sexualleben mehr haben. Also
ein Abstrich noch, ne? Und dann Schluss.
Genau, der letzte Abstrich war das. Und wir verabschieden uns.
Das Ende war super. Das Ende war einmalig.
Lose Luder. By Invitation Only. Der Podcast von und mit Desiree Nick. Produziert von Fandreams.